Manche Menschen sterben plötzlich und unerwartet. Andere haben einen langen Weg des Leidens und des Abschieds zu gehen. Die Musiktherapeutin Monika Renz hat im Kantonsspital St. Gallen 80 Frauen und Männer begleitet, mit ihnen gesprochen und über ihre Erfahrungen ein Buch publiziert mit dem Titel «Zeugnisse Sterbender, Todesnähe als Wandlung und letzte Reifung». Kurt Stutthalter hat mit Monika Renz ein Gespräch geführt. Im Folgenden spielt die Musiktherapeutin auf ihren Instrumenten Melodika, Steel Drum, Ocean Drum und zu Beginn auf dem Monochord.
Mit solcher oder ähnlicher Musik, Frau Renz, haben Sie Sterbende, haben Sie schwerkranke Menschen begleitet am Krankenbett. Sie sind Musiktherapeutin. Kann man denn bei Sterbenden überhaupt noch von Musiktherapie reden?
Ja, ich würde auch am Sterbebett von Therapie und auch von Musiktherapie sprechen. Therapie, weil es auch hier um die Sehnsüchte, um die Nöte eines Menschen geht, um das, was ihn existenziell angeht. Beispielsweise gibt es Menschen, die einfach nicht sterben können, weil sie etwas belastet, eine familiäre Sorge, oder die darauf warten, bis ein uraltes Trauma wahr sein darf oder bis eine außerordentliche Leistung die adäquate Resonanz findet. Mir fällt jetzt ein Mann ein, der lag schon 2 Wochen im Koma, unansprechbar, und konnte einfach nicht sterben. Ich sprach ihn dann auf seine verschollene, von der Familie tabuisierte Tochter an. Und dieser Mann stöhnte. Stellen Sie sich das vor, ein komatöser Mensch, der stöhnt. Ich weiß nicht warum, ich sagte dann so in etwa: Herr Meier, es gibt einen Ort, da sind alle drin, da kann niemand herausfallen, auch nicht Ihre Susanna. Und ich wurde unterbrochen von einem Ah! 2 Tage später konnte dieser Mann sterben. Das ist Therapie. Und nun zu den Musikwirkungen. Musik ist das Medium, das auch Menschen in Grenzzuständen erreicht. Grenzzustand zwischen Leben und Tod, Grenzzustand hin zu einer anderen Weise der Wahrnehmung. Beispielsweise reagieren viele Menschen körperlich auf solche Musik, die wir soeben gehört haben, mit vorausgehender Entspannung. Sie schlafen ein, Übelkeit lässt nach, die Atmung wird tiefer, Geborgenheit tritt anstelle von einer Angst, oder sie sehen sogar visionär ein Licht, eine Farbe, ein Trost.
Mit Sterbenden zu sprechen, Monika Renz, Sie haben darüber ja ein ganzes Buch geschrieben, heißt mit Menschen zu sprechen, die sich oft verbal gar nicht mehr richtig ausdrücken können. Sie sprechen dann in Ihrem Buch von terminaler Kommunikation oder analoger Sprache. Was heißt das dann?
Ja, zunächst mal ist wichtig, dass wir überhaupt den Mut haben, auch mit Sterbenden zu sprechen, zum Beispiel auch Komatöse anzusprechen auf etwas, das für sie jetzt noch wichtig sein könnte. Ich erinnere an das Beispiel zuvor. Und dann zur terminalen Kommunikation. Es braucht auch Mut, auf Menschen einzugehen, die verwirrt sind. Beispielsweise eine Frau äußerte jüngst: Zieh mich herauf, zieh mich herauf. Und sie streckte ihre Arme aus. Ja, wir fragen uns jetzt vielleicht, was das zu bedeuten habe. Und ich versuche dann, in ihrer Sprache zu antworten. Das heißt, ich habe diese Frau an den Händen leicht gezogen und weil ich den Eindruck hatte, dass sie so etwas wie eine Brücke suchte, formulierte ich dazu: Sie werden die Brücke finden. Und diese Frau lächelte mich an. Das Symptom war verschwunden. Terminale Kommunikation ist eine gelebte Symbolsprache. Etwas wird auf symbolische Weise ausgedrückt, wofür Sie keine Worte sonst mehr finden.
Sie haben jetzt gesprochen von einem Satz eines Menschen in einem Bild, zieh mich herauf. Gibt es auch nonverbale Bilder, Zeichen, terminale Kommunikation, das dann nur noch aus Zeichen besteht?
Ja, beispielsweise, dass ein Mensch wie ein Embryo hier liegt und dies über Tage. Und dann muss ich mich versuchen einzufühlen, in diese Befindlichkeit vielleicht auszusprechen. Fühlen Sie sich jetzt so wie in einem Durchgang, wie in einem Übergang? Oder sind Sie jetzt vielleicht erinnert an etwas Embryonales? Und das mag sein, dass sich diese Gestik, diese versteinerte Haltung nachher auflöst.
Neben oder statt Therapeutinnen und Therapeuten gibt es vor allem in Spitälern auch Pfarrerinnen, Pfarrer, Theologinnen, Theologen. Sie haben auch geschrieben, dass manche gar keine Pfarrer sehen wollen. Was bedeutet das eigentlich? Wieso diese Abwehr?
Der Pfarrer trägt wie der Psychologe ein Etikett und das ist manchen angenehm und anderen unwillkommen. Ich gehe nicht als Vertreterin einer Kirche ans Krankenbett und mache so die eindrückliche Erfahrung, dass Menschen große religiöse Bedürfnisse haben, aber diese vielleicht gerade nicht mit dem Pfarrer besprechen wollen. Es ist dann, wie wenn sie in einem Bereich religiöser Art besonders sensibel sind und keine frommen Sprüche erhalten möchten darauf. Es gibt aber auch sicher Pfarrer, die auch dieses Problem sehr gut angehen können.
Wie haben Sie denn überhaupt bei Sterbenden Religion erfahren? Für die einen, so aus meiner Erinnerung, ist es immer noch angstmachend, Religion, Angst vor einem letzten Gericht. Für andere tröstend. Wie haben Sie das erfahren, so bei Ihren etwa 80 Menschen, die Sie begleitet haben?
Ich habe die verschiedenen religiösen Erfahrungen beobachten können. Es gibt beides, sowohl Einflüsse des Angstmachenden wie des Barmherzigen.
Wenn Sie bei Kranken und Sterbenden sind, kommen Sie als ganz konkreter Mensch, als Monika Renz zu Ihnen. Was ist denn für Sie selbst Religiosität? Wie würden Sie das umschreiben?
Für mich ist Religiosität Führung. Ich würde sagen, Gott ist für mich so etwas wie ein letzter Bezugspunkt, der mich frei macht von Manipulationen, frei auch vom Stimmungsterror durch Menschen. Es gibt so religiöse Momente, da weiß ich, ich muss nur das tun, was ich unbedingt muss.
Und die Menschen, mit denen Sie zu tun hatten, was war für die Religion?
Es gibt natürlich die verschiedensten Erfahrungen. Die einen haben Religion als Befreiung, vielleicht als innere Erfahrung von Gott Nähe erlebt und die anderen, für die bedeutete Religion primär ein Festhalten an einem dogmatischen Glaubensbild, an einer Tradition. Sterben nun, das bedeutet in jedem Fall ein radikales Loslassen. Da ist jede Fixierung hinderlich, sowohl ein Festhalten an einem naiven Gottesbild, ein Festhalten an einem angsteinflößenden Gottesbild, aber auch beispielsweise ein bis ans Ende aufrechterhaltener Nihilismus. Sterben ist einfach Wandlung. Also manchmal können die Menschen gar nicht sterben, bevor sie wirklich neu offen werden. Mir fällt jetzt eben eine Frau ein. Die war Atheistin und sie fiel mir aber auf durch eine ganz verschlossene Körperhaltung. Ihre Atemwege waren meistens zu und auf den Tod hin öffnete sie sich. Die Arme lagen ausgestreckt da, die Augen offen, der Mund offen und ihre Atemprobleme, die physisch begründet waren, lösten sich. Und bei dieser Frau kam mir dann der Impuls Shalom. Sie war komatös und auf diesen Impuls reagierte sie mit Tränen. Das war Rückbindung. Und bei anderen wiederum die nicht mehr von Gott sprechen, so wie Sterbende überhaupt nicht mehr sprechen, da erkenne ich die Wichtigkeit einer solchen letzten Bezugsinstanz indirekt. Beispielsweise, wenn ich sage, sie sind existenziell frei. Oder wenn ich sage, sie werden erkannt sein. Oder wenn ich sage, sie werden verstanden sein. Dann reagieren sie mit Zucken, mit Atmung, mit Ah. Und ich merke sowohl der Aspekt eines richtenden, nämlich würdigenden Gottes, wie auch derjenige des barmherzigen, nämlich gnädigen Gottes, wirken befreiend.
Ihr Buch Zeugnisse Sterbender, im Titel steht nicht Interviews oder Dokumentation, Zeugnisse Sterbender ist ja ein wissenschaftliches Projekt, das Sie dann ausgewertet haben an einem Spital unter ärztlicher Begleitung. Kann man denn unvertretbare Individuen, die ja Sterbende in jedem Fall sind, gleichsam allgemein statistisch erfassen? Ist das nicht ein Widerspruch?
Doch. Das ist ein Widerspruch oder respektiv, das kann man nicht. Ich bin vorsichtig mit dem Begriff wissenschaftlich, weil es hier um einen Grenzbereich geht, wo Menschen anders wahrnehmen, anders kommunizieren und überhaupt oft nicht mehr sprechen können. Sie reagieren körperlich und diese Körperzeichen können und wollen aber auch beobachtet sein. Ich mochte auch nicht mit schwerkranken Menschen über Unnötiges sprechen. Ich wollte nur mit ihnen zusammen sein, von Mensch zu Mensch. Und vielleicht durfte ich aber gerade deswegen teilhaben an wirklich eindrücklichen Erfahrungen. Mir fällt jetzt ein Mann ein, der schaute auf seinen Tod hin seine Frau nochmals richtig an. Und Sie müssen wissen, das ist selten. Und sie fühlte sich angeschaut. Dann begann er zu lächeln, ein ganzes Strahlen über das Gesicht. Er atmete ein. Er atmete aus, schloss die Augen, zweimal vielleicht noch ein Restatem und dieser Mann starb. Das wollte wirklich Zeugnis sein, auch wenn wir nicht wissen genau wovon. Und daneben begleitete ich auch viele schlichte Prozesse, geheimnisvollere Wege. Jedes Sterben ist individuell. Und doch kann man auch Sterbeprozesse gemäß Kriterien, gemäß Themen zu ordnen versuchen und auch so zu eindrücklichen Aussagen kommen. Beispielsweise 33 der insgesamt 80 Erfassten signalisierten mit Gestik, mit Mimik, dass sie selbst im komatösen oder somnolenten Zustand noch hörten. Das ist Aussage.
Der Tod bleibt für alle ein Geheimnis, für uns, die wir ja leben und weiterleben. Wir sehen gleichsam nur die Außenseite. Was heißt das für ein Gespräch dann für Sie?
Ja, der Tod bleibt Geheimnis. Wir können Aussagen machen über die Todesnähe, aber nicht über den Tod und schon gar nicht über ein Danach. Wir können aber bei diesen Menschen sein. Die wichtigste Qualität, die sie brauchen, gerade in ihrer Ohnmacht, ist Empathie, mitfühlen, mitgehen, mitbetroffen sein. Und dies hat etwas Intuitives an sich. Wir lernen es in der Schulung, aber mehr noch im Leben, in unseren eigenen Leiterfahrungen.
Würden Sie denn sagen, für solche Begleitung, jetzt nicht nur in Ihrem Fall, die Sie ein Buch geschrieben haben, ist Voraussetzung, dass ein begleitender Mensch ein Minimum von eigener Leiterfahrung hat?
Voraussetzung ist, dass wir ein Bewusstsein haben, für was wir leben. Dass ich also nicht nur gelebt werde, sondern mit meinem Bewusstsein zuschaue, dabei bin, was geschieht. Und ich denke, jeder Mensch ist Jeden Menschen ist auch Leid zugemutet, das gehört dazu.
Würdig sterben oder würdig sterben lassen, ein Gedanke, der in Ihrem Buch auch hier und da wieder aufscheint, bei allem äußeren Elend den inneren Menschen wahrnehmen. Was heißt eigentlich würdig sterben?
Würde ist etwas Innerliches. Mir fällt jetzt ein Paar ein. Er liegt im Sterben oder lag im Sterben und sie, seine Frau, konnte seine subtilen Zeichen, wie beispielsweise ein Nicken oder ein vertieftes Atmen, nicht erkennen, und so begegneten sich die beiden nur abgelöscht. Und da sagte sie einmal zu mir: Schauen Sie doch diesen ausgemergelten Körper an, das sieht so schrecklich aus, den sollte man doch umbringen. Ja, wie hört sich das wohl an in den Ohren ihres Mannes? Ich intervenierte dann und sagte: Ja, das Äußere stirbt, doch das Wesentliche ist immer noch da. Schauen Sie seine Gesichtszüge an. Und er, als hätte er sich erstmals erkannt erlebt, beginnt zu lächeln. Und sie, auf meine Anleitung, beginnt ihn sanft zu streichen. Und er, wiederum wohl bewegt dadurch, schläft ein und braucht über Tage deutlich weniger Schmerzmittel. Würde ist eine Frage unseres Innern. Unsere Würde liegt nicht in unserem Ich und seinen Errungenschaften. Sie ist einfach so da. Sie liegt in unserem Menschsein und in dem, was wir mit unserem Leben im Gegenüber eines Letzten beantwortet haben. Zu sterben, das ist nochmals eine Chance, für viele Menschen wesentlich zu werden. Zu einer Aussage, zu einer Substanz, zu einem für sie zutreffenden Gefühl zu finden. Und mich berührt, wie viele Sterbende diese Chance wahrnehmen, ja, wie sie geradezu gedrängt sind in diese Richtung.
Viele Menschen sterben einfach so, Sie erwähnen das auch in Ihrem Buch, einen plötzlichen Tod. Sie haben Menschen begleitet auf einem Weg der Wandlung, der Reifung. Man kann sich das ja nicht auswählen. Jetzt könnte man etwas naiv fragen, ist denn das nicht ungerecht? Die einen haben eine Chance, einen Weg zu gehen, und andere sterben einfach so weg. Hat Sie das auch beschäftigt, schon diese Fragestellung?
Mich berührt, dass Sie mich diese Frage so stellen. So erhält diese letzte Zeit wirklich ihren Wert, nämlich denjenigen eines Zugehens auf ein Letztes hin. Meistens begegnet mir die Frage der Gerechtigkeit in anderen Kontext, dass schwer an Krebs erkrankte Menschen mich fragen: Ja, warum ausgerechnet ich? Das Schicksal ist zunächst mal immer ungerecht. Nur in Sternstunden, in Gnadenmomenten, ja auch im Sterben, einfach in existenziellen, großartigen Augenblicken unseres Lebens vermögen wir dies anders zu sehen. Und so begegnen mir auch Sterbende, die dann fragen: Ja, warum eigentlich nicht ich? Oder warum eigentlich nicht so?
Sie haben in Ihrem Buch ein weiteres Stichwort. Apokalyptische Bilder sind Ihnen im Gespräch mit Sterbenden, mit Schwerkranken oft begegnet. Sind solche apokalyptischen Bilder, die Sie vielleicht etwas noch beschreiben müssen, Zeichen einer strengen religiösen Erziehung? Da kommt noch etwas aus dem Unterricht, oder ist das ganz tief im Menschen überhaupt drin? Was denken Sie?
Zunächst mal war für mich eindrücklich, dass Apokalypse und Todeskampf auch Realität von heute und also nicht nur antiquierte theologische Vorstellungen sind. 24 der insgesamt 80 Erfassten haben in apokalyptischen Bildern erlebt, beispielsweise ein Kampf Lichtgestalt und Dunkelwesen. Wenn Sie versuchten, dann diese zu beschreiben. Oder ein Mann, der fühlte sich verfolgt. Und dieser Verfolgungswahn spitzte sich zu bis hin zu einem Punkt der Erlösung und er rief, Jesus Christus kommt. Wir werden nie genau wissen, was in diesen Menschen genau vorgeht, in diesen Momenten. Doch eines wage ich zu sagen, apokalyptische Szenarien verweisen auf einen geistigen Kampf. Auf der einen Seite ist so wie das Interesse des Ganzen, auf einer anderen Seite sind abgespaltene Energien. Es geht um mehr als nur um Angst. Es geht um die Frage, wem gehört die Macht? Und ringend finden Menschen bisweilen in die Ergebung, in äußerste Ohnmacht hinein. Dieser Ergebungsprozess kann Kampf bedeuten. Jetzt zu Ihrer Frage, worauf Apokalypse zurückzuführen ist, also erlebt am Sterbebett natürlich, muss ich mir diese Menschen vergegenwärtigen. Sie waren eigentlich nicht zwanghaft. Solange wir normal sprechen und kommunizieren konnten, hatte ich nicht den Eindruck einer strengen religiösen Erziehung. Viel häufiger empfand ich, dass sie durch die Todesnähe bedingt in eine andere Sensibilität und Wahrnehmung hineinkamen und ebenso energetisches oder spirituell geistiges wie ein solcher Kampf, das wurde für sie real. Ich muss aber auch noch hinzufügen, dass für mich tröstlich war, dass apokalyptische Szenarien nicht das letzte zu sein scheinen, also ausnahmslos alle, welche in diesen Tiefen erlebten, erfuhren auch Umwendung, großartige Öffnung.
Sie sprechen bei vielen Sterbenden von spiritueller Öffnung. Ein bewusster Ausdruck, den Sie wohl wählen. Was heißt das, spirituelle Öffnung?
Wo zuvor Kampf, Angst, Schrecken, Anspannung war, tritt plötzlich Friede ein. Das ist ein Phänomen, das ich einfach mal beobachtete. Menschen beginnen zu strahlen, andere artikulieren so schön. Sie sind sichtlich ergriffen von etwas, das nur sie sehen. Und dann gibt es auch solche, die eine eigentliche Vision haben. Da fällt mir ein Mann ein, der sah eine Straße und diese Straße führte in ein immer heller werdendes Licht hinein. Und eindrücklich, mehr als die Hälfte aller Erfassten gaben Zeugnis einer solchen spirituellen Öffnung. Spirituell, weil das etwas Geistiges ist, weil das etwas zu tun hat mit dem, was man Spiritualität nennen könnte.
Frau Renz, bei der Lektüre Ihres Buches ist mir aufgefallen, das hat mich eigentlich sehr berührt, wie Sie Ihre Gespräche aufschreibend dann berichten, dass Sie Menschen sagen, sie machen es gut, sie sind sehr tapfer. Und dass das bei vielen etwas ausgelöst hat. Kann man denn einem Sterbenden überhaupt noch Mut machen in dem Sinn? Es geht ja dem Tod entgegen.
Sterbende ertragen nur noch Ehrlichkeit. Wenn es mir aber ernst ist, wenn ich wirklich staune über das, was ich erlebe, über eine Gelassenheit beispielsweise oder über die große Leistung ihres Aushaltens der Krankheit, und wenn ich dies formuliere, dann sind sie sehr betroffen. Mir kommt jetzt ein Mann in den Sinn, der sterbend war, bereits gelähmt, aber noch vollen Geistes da. Mir kamen Tränen und ich sagte, Mensch, was vollbringen Sie für eine Leistung? Und er begriff wirklich, es ist eine Leistung. Und auch ihm kamen Tränen. Musik.
Welche Rolle, Frau Renz, haben in Ihren Gesprächen unerledigte Probleme oder, Sie sagen einmal, nicht gelebtes Leben gespielt bei Sterbenden?
Zunächst mal ist wichtig, kann ein Sterbender zum Ja finden, zum Ja in sein Leben, wie es war, wie es endet, oder sagt etwas in ihm immer Nein? Unerledigte Probleme oder das nicht gelebte Leben, das hindert natürlich im Sterben. Doch das Sterben kann gerade nochmals Chance sein, auch zu diesem Verpassten, zu diesem Unguten einfach Ja zu sagen und so wie das ganze Leben in ein größeres Sinn Ganzes hineinzuholen.
Und Sie können in einem Gespräch dazu helfen?
Ich kann zum Beispiel konfrontieren, wenn Sie im Nein bleiben, dann können Sie nicht sterben. Das ist ein Erfahrungswert, den ich mache und den sehr viele Patienten aufrüttelt.
Sie haben, wie die Angehörigen, die mit den Sterbenden am Krankenbett waren, Erfahrungen der Ohnmacht gemacht. Nicht nur Ärzte konnten nicht mehr helfen, Sie selbst konnten ja auch nicht helfen. Den letzten Weg gehen die Menschen ganz allein. Wie gingen Sie mit solchen Ohnmachtserfahrungen um, Frau Renz?
Zuerst war und ist wohl so etwas da wie Lähmung. Und dann irgendwann geht diese über in Achtung. Achtung vor diesem Menschen und seinem Alleingang. Ich mute ihm dann zu, was ihm vom Schicksal ohnehin zugemutet ist. Und ich formuliere diese meine Achtung. Und dann ist wieder eine Botschaft da, die sie meistens berührt.
Zum Schluss, wie weit haben diese Gespräche, diese Begegnungen mit Sterbenden, die ja als wissenschaftliches Projekt geplant waren und dann als Zeugnisbuch am Schluss herausgekommen sind, Sie selbst geprägt, Frau Renz?
Ja, ich bin vor allem sehr beeindruckt. Nachhaltig ist so etwas wie ein großes Staunen über das Geheimnis des Lebens, über das Geheimnis des Sterbens. Und ich habe viele neue Fragen.
Klänge auf dem Ocean Drum bildeten das Ende des Gesprächs über Sterben und Tod, das Kurt Stutthalter mit Monika Renz geführt hat. Monika Renz ist Musiktherapeutin. Sie hat im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit am Kantonsspital St. Gallen 80 Frauen und Männer begleitet, mit ihnen gesprochen und über ihre Erfahrungen ein Buch publiziert mit dem Titel «Zeugnisse Sterbender – Todesnähe als Wandlung und letzte Reifung», erschienen im Junfermann Verlag. Ich wiederhole den Buchtitel nochmals. Monika Renz, Zeugnisse Sterbender, Todesnähe als Wandlung und letzte Reifung. Junfermann Verlag 2000.